Sie hören den GM-Cocktail-Podcast von Rational.
Heute gibt es einen großen Entscheidungsstau bei vielen Führungspersönlichkeiten, weil sie vor Konsequenzen Angst haben, weil sie nicht wissen, ob das wirklich aufgeht, dass kein Risiko eingehen wollen. Und so kann man das trainieren, dass man selbst auch mit anderen gemeinsam Entscheidungen entwickelt, wo man dahinter steht. Und das ist das Entscheidende.
Kürzlich wurde Leo der 14. zum Papst gewählt. Und heute habe ich die große Freude, einen ähnlichen Papst zu treffen, nämlich den Papst im Veranstaltungsmanagement, Lutz Vespermann. Der Unternehmer, Coach, Berater, Autor und neuerdings auch KI- und Automatisierungsexperte aus Berlin blickt auf eine über 50-jährige Karriere zurück. Wir reden über Senior Management, was sich im Conference Sales in den letzten 25 Jahren getan hat und warum er sich stets zur Aufgabe gemacht hat, Meetings und Events besser zu machen. Ich bin André Claude Purat und dies ist der GM-Cocktail-Podcast von Rational, exklusiv auf Hospitality Pioneers. Hallo Lutz.
Hallo André.
Eigentlich kannst du ja seit gut 10 Jahren die Füße hochlegen und du bist aber sehr, sehr umtriebig. Womit beschäftigst du dich gerade?
Im Moment habe ich einen tieferen Einblick erhalten in den Bereich der Veränderung, also Change Management in Unternehmen. Vorrangig betrifft es die Führung, dass die Führung Persönlichkeiten in den Unternehmen diesen Schritt oft nicht genug wagen beziehungsweise sogar Angst davor haben. Und das ist sozusagen der Punkt, der mich beschäftigt. Wo können wir unterstützen? Was sind die möglichen Ursachen? Und welche Indikatoren helfen den Führungspersönlichkeiten, diese Dinge doch anzugehen?
Warum liegst du nicht im Garten mit einem Sonnenhut?
Das mache ich auch zwischendurch, aber ich habe meistens dann noch ein Buch in der Hand oder das iPad und lese, was andere darüber denken, weil alt werden kann man später und es ist so eine spannende Zeit. Ich habe sehr viel Erfahrung in meinem Leben durch Kunden machen können. Sie haben mich sehr reich gemacht durch Informationen, durch Konflikte, durch Reibung, die wir hatten. Und das kann ich heute vielleicht hier und da wieder etwas zurückgeben durch eine andere Betrachtung, durch einen Input, der vielleicht so nicht mehr in jedem Buch steht.
In meiner Anmoderation habe ich dich ja als Autor angekündigt, jetzt sagst du es gerade selbst. Du bist Autor mehrerer Bücher für den Beruf des Veranstaltungsmanagers. Sowas gab es ja quasi damals nicht. Warum war es so wichtig, feste Standards zu setzen?
Wir haben festgestellt, als Moderator, Workshop-Moderatoren, Coach, Trainer, dass die Hotellerie oft nicht in der Lage ist, diese Veranstaltungsformen, die benötigt werden, zu verstehen. Da ging immer alles unter dem Wort Tagung ab, was ja auch nicht verkehrt ist, aber das ist es nicht. Eine Klausurtagung ist anders als ein Workshop, ein Open Space ist anders als eine Veranstaltung, wo es wirklich um Kreativität geht. Und da haben wir uns mit Leuten zusammengesetzt, gesagt, hier muss was her zwischen der Sekretärin, die das Meeting ansteuert in einem Hotel und das Hotel, die das Angebot macht. Und da wurde der Beruf Veranstaltungskauffrau entwickelt. Darauf wurde gleich noch der Fachwirt für Messen, Tagen, Kongresse entwickelt. Und dann kam es in den Bereich der Studenten, dass wir die internationalen Event- und Kongressmanager noch entwickelt haben. Diese Dinge wurden also in der Zeit der 90er Jahre auf den Tisch gebracht und wir waren in Deutschland die Ersten, die das wirklich rumgesetzt haben. Und da haben wir das ganze Curriculum geschrieben, wir haben die Universitäten informiert, wir haben die Prüfungskommissionen gebildet und haben gemerkt, es gibt einen enormen Aufschwung. Viele Unternehmen wie VW, Audi, die haben die Leute von der Schulbank gezogen, weil sie die internen Prozesse viel besser konstruieren konnten und damit einen großen Wertschöpfung hatten.
Es kursieren ja viele Wörter zu dem Thema Veranstaltung, wie zum Beispiel Meetings, Events, Incentives, ja. Workshops, Seminare, Gruppenarbeiten. Wie bist du dabei vorgegangen, klare Unterscheidungen zu finden?
Also es gibt ja eine große Methodenvielfalt und Didaktik. Was müssen wir lernen? Was sind unsere Ziele? Wie setzt sich die Gruppe zusammen? Welche Vorkenntnisse hat die Gruppe? Und welches Format würde genau dieses Thema am besten transportieren? Wie viel Zeit hat man dafür? Und da kann man einen Katalog aufstellen, eine Matrix sozusagen und sagen, okay, für das brauchen wir eine Diskussion, hier brauchen wir einen Workshop, hier werden wir informieren, hier werden wir die und die Methoden anwenden. Da sind die Amerikaner in vielen Dingen uns voraus, weil die sehr stark methodenlastig sind. Wir in Deutschland haben es übernommen und adaptiert auf unsere europäische Situation. Die meisten Hoteldirektoren kannten damals 3, 4 verschiedene Veranstaltungsformen Und da haben wir eben sehr viel nachlegen müssen, damit bessere Angebote gemacht werden, damit die Firmen sagen, okay, ich muss. Heute haben wir aufgrund der KI-Geschichte, der Modernisierung und der hybriden Veranstalter eine größere Vielzahl, diese Veranstaltungsformen noch zu ergänzen, zu unterstützen, erweitern.
Musstet ihr viel missionieren unter den Hoteldirektoren?
Ja. Die Hoteldirektoren waren, jetzt war ja auch das Jubiläum der Heidelberger Hotelfachschule, sehr stark in dem Kontext der konservativen, traditionellen Hoteltechnik. Also der Gast und ihr Service und diese besondere Ausrichtung, dass eben das Messer eine Daumenbreite von der Tischkante liegen muss. Das war das Entscheidende.
Ich mache das heute noch übrigens, ne? Wenn ich selber einen Tisch decke, ich achte darauf.
Das ist ja auch in Ordnung. Aber sie haben darüber nicht weitergeguckt. Wie entwickelt sich der Gast? Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Was brauchen eigentlich die 50, 60, 70 Prozent, die in den Hotels ihre Veranstaltungen machen, und das waren Unternehmer, Klein- und Mittelstand, die brauchten Antworten, die brauchten Lösungen, die brauchten Strategien. Und da haben wir natürlich diese Dinge versucht hinzubringen, dass sie diese auffächern und sagen, da gibt es mehr. Und wenn ein Hotel sagt, da erschlagen wir ihm vor, wir machen mittags nicht ein Dreigangmenü, sondern wir gehen raus, machen etwas Interaktionen und machen dort ein kleines Buffet am See, damit die Leute interaktiv auch miteinander sich austauschen können. Dann war das eine Sensation.
Hm. Raus aus der Komfortzone.
Genau.
Wir haben neulich mehr als 6 Stunden im Auto verbracht auf dem Weg von Berlin nach Sylt. Und du hast mir davon erzählt, dass du im Keller ganz, ganz viele Tools noch rumliegen hast. Und zwar Werkzeugkoffer, die im Coaching von Führungskräften und Teams dienlich sein können. Erzähl mir noch mal bitte deine 3 Lieblingsmethoden.
Also da gibt es diesen Bambusstock, eine Übung, das nenne ich immer eine ganz leichte Übung. Der Bambusstock ist auf der einen Seite oder ist aufgrund des Wachstums natürlich konisch, also eine Seite stärker, andere Seite dünner. Die Teilnehmer stehen sich gegenüber, zeigen mit den Fingern aufeinander und der Bambusstock wird in die Mitte auf die Finger gelegt. Der Bambusstock wird klar klariert, das heißt also, es ist ein neues Produkt, ein neuer Kunde, ein neuer Wertzustand und jeder muss Kontakt halten. Mhm. Und dieser Bambusstock muss aufgesetzt werden auf 2 Flaschen, die auf dem Boden stehen. Da aber so leicht ist und die Teilnehmer sich nicht absprechen, stehen sie nach einer Minute und halten die ausgestreckt nach oben. Jeder guckt sich an und sagt, wir müssen nach unten. Erste Übung. Zweite Übung.
Aber warte mal, lass mich mal kurz einhaken. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass das ausschließlich Führungskräfte machen sollen, die alle gleichgestellt sind, ist das anstrengender mit so einer Gruppe als mit einem normalen Team, wo jeder dann seine unterschiedliche Rollen hat im Team?
Also die Erfahrung hat gezeigt, dass gemischte Teams, wo auch teilweise vielleicht sogar mehr Frauen drin sind, besser agieren. Die sagen, oh komm, lass das einfach mal. Die sind mutiger, die treten nach vorne, die sprechen einfach rein oder dazwischen. Bei den gehörgestellten Fach- und Führungspersönlichkeiten ist eine Zurückhaltung. Ich will mich nicht blamieren, ich darf jetzt keinen Fehler machen, eine falsche Antwort könnte schädlich sein. Also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Also eine gemischte Truppe ist am besten und wenn Frauen dabei sind, noch besser. Interessant war es, ich habe diese Übung mit chinesischen Studenten gemacht aus Shanghai. Die gehen da noch völlig anders ran, weil die solche Interaktionen gar nicht kannten. Ja. Aber sie haben sie sofort genutzt und natürlich gleich über Smartphone gefilmt und sofort in die Familien gesetzt, was sie alles erlebt haben. Also ganz spannend.
Ja, deine 3 Lieblingsmethoden. Die erste hast du.
Die erste habe ich. Die zweite sind Nägel auf dem Kopf. Das heißt, auf einer Plattform gibt es also so einen 5-Zoller, einen Nagel und 12 Nägel, also ein Dutzend Nägel, müssen auf diesem Kopf des Nagels sozusagen positioniert werden. Ohne Hilfsmittel, ohne Klebstoff, ohne Kaugummis, ohne Tesafilm, ohne Schweiß und alles. Das heißt, die Gruppe hat 15 bis 20 Minuten Zeit zu überlegen, wie kann man mit dem Nagel sich eine Verbindung schaffen, dass er wirklich da drauf bleibt. Das ist möglich. Ich stelle keine Aufgaben, die unmöglich sind. Aber für jeden ist es erstmal nicht möglich und sagen, es geht überhaupt nicht. Ne? Sie stellen dann fest, ich gebe dann noch ein bisschen Hinweise, stelle auch Fragen, gebe manchmal so Ausblicke, wo sowas vielleicht adaptiert werden kann. Und meistens finden sie das
auch. Aber nicht spoilern jetzt.
Nein. Dritter wäre eine Aktion, wir sitzen alle in einem Boot, und zwar ist es eine Übung, die hat Folgenden Hintergrund: Mit einem Boot 2000 Meilen von der nächsten Insel auf dem Wasser gibt es eine Explosion, das Boot brennt ab und man darf 15 Dinge mitnehmen. Diese 15 Dinge stehen auf einem Blatt und man muss sie priorisieren für sich selber. Ja. Was brauche ich? Ist es die Schokolade? Ist es der Streichholz? Sind es meine Zigaretten? Ist es eine Angelleine? Was auch immer. Dann muss ich das mit einer zweiten Person abgleichen, dass wir eine Meinung haben. Und dann machen wir das in einer Fünfergruppe für eine Meinung. Und zum Schluss aus jeder Fünfergruppe wieder ein, der insgesamt von der gesamten Gruppe eine Meinung rausbildet. Hierbei geht es vorrangig um zuzuhören, argumentieren, sich einigen, entscheiden. Ja. Und da ist es eben spannend. Der eine sagt, ich brauche meine Schokolade oder ich brauche Trinkwasser. Der andere sagt, nee, ich will das Kofferradio haben. Aber selten wird hinterfragt, haben wir denn mit dem Kofferradio eigentlich eine Chance, was zu hören? Was können wir damit machen? Also der Nutzen wird oft nicht da. Ne? Mhm. So. Und es wird überhaupt nicht strukturiert. Was muss ich als erstes machen? Retten. Dann muss ich überleben, fürs Überleben und Signal geben. Also wenn ich das aufteile, dann fange ich von hinten an und sage, was brauche ich denn nicht? Dann habe ich schon eigentlich 10 Dinge ausgeklinkt und das kann ich am schnellsten machen. Und die meiste Zeit wird vergeudet, weil man sich um Dinge streitet, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und dabei lernen sie, in der Struktur zu denken. Was ist weniger wichtig? Und für die Dinge, die wichtig sind, nehmen wir uns etwas mehr Zeit und da einigen wir uns dann.
Das ist so ein bisschen wie die Vorstufe einer Balanced Scorecard, oder?
So sich zu fokussieren. Ja, das ist im Grunde genommen, könnte das eine Folge davon sein, diese Dinge danach zu machen. Das Ähnliche gibt es auch für die Mondphasen, also auf dem Mond fliegen und solche Dinge. Ja. Sowas haben wir auch fürs Bergwerk, wenn man aus dem Bergwerk eine Evakuierungsaktion macht, also Entscheidungstechniken. Heute gibt es einen großen Entscheidungsstau bei vielen Führungspersönlichkeiten, weil sie vor Konsequenzen Angst haben, weil sie nicht wissen, ob das wirklich aufgeht, dass kein Risiko eingehen wollen. Und so kann man das trainieren, dass man selbst auch mit anderen gemeinsam Entscheidungen entwickelt, wo man dahinter steht. Und das ist das Entscheidende.
Wenn du gerade sagst, bei vielen Führungskräften heutzutage mangelt es daran, Entscheidungen zu treffen aus Ängsten oder aus anderen Gründen. Brauchen wir mehr Regelbrecher in Führung?
Ja, wir müssen auch Querdenker in dem Moment haben. Früher waren ja Querköpfe Leute, die eben nicht die Konformation hatten, die gleiche Vorgehen hatten, sondern anders gedacht haben. Das brauchen wir heute umso mehr, weil sich auf einer Linie bewegen ist eine Routine und Routine ist nicht unbedingt immer Qualität. Wenn ich neue Qualitäten brauche, brauche ich irgendwie eine Querstraße. Ich brauche einen Seitenhieb. Ich muss nachdenken. Und wir lernen ja aus Erfahrung, aus Risiken, aus Unfällen, wenn man überlegt, dass wie mit der Titanic danach erst das SOS richtig eingesetzt wurde oder die Rettungsboote in der Anzahl, wie die Passagiere sein müssten, solche Dinge. Aber auch in der Neuzeit gibt es sowas. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn zum Beispiel der ICE in Eschede, der da verunglückt ist, dass danach erst die Fenster mit einer Kerbe versehen wurden, dass man die aufbrechen kann. Ja. Da hat man sie nicht aufgegeben. Das heißt also, nach Schäden, nach bestimmten Erfahrungswerten wird verändert. Ja. Und das kann man aber vorziehen, indem man den Querdenker zuhört, zulässt, sie auffordert, einfach zu intervenieren und zu sagen, was gäbe es denn noch oder was wollen wir nicht, was fällt uns nicht ein.
Ja. Wir kommen ja immer wieder an den gleichen Punkt, dass Bildung der Schlüssel für fast alles ist im Leben. Und du hast dich ja dein Leben lang der Bildung verschrieben, quasi der Arbeit am Menschen. Jetzt beschäftigst du dich mit KI. Wird das irgendwann eine Maschine übernehmen, das Thema Training?
Also ich bin ja auch Maschinenbauingenieur und komme aus der Automatisierungstechnik, aus dem Werkzeugmaschinenbau und dort gab es also auch schon eine große Affinität, Techniken zu entwickeln und das ist schon ganz spannend. Ich habe viele Leute ausgebildet, von Azubis bis hin zu Ingenieuren an Maschinen. KI ist heute nicht mehr wegzudenken, es ist die Zukunft. Es wird vieles übernehmen, was wir Menschen nicht so gut können, zuverlässiger, durchgängiger, 24/7. Aber man muss diese Zusammenarbeit sehr wohl ethisch, moralisch, aber auch von den Daten her sauber planen und überlegen. Viele haben, ich sag mal vorsichtig, richtig Angst davor, ihren Job zu verlieren. Ja, das kann passieren, aber das weiß man heute. Welche Berufe wird es später nicht mehr geben? Ich kann also morgen anfangen, mich auf den neuen Beruf, den ich machen werde, umzuschulen. Das war schon immer eine Geschichte so und das wird es auch weiter so geben. Die Problematik dabei ist, KI ist nicht wie ein PC und der Software ansetzen, sondern KI wird die Zukunft viel stärker, viel intensiver, viel schneller begleiten. Und wir Menschen müssen das mitsteuern. KI kann eins nicht empathisch sein, kann Gefühle ausdrücken, noch nicht, vielleicht irgendwann später, aber im Moment ist es nicht absehbar. KI ist eine Ansammlung von vielen Daten mit Algorithmen und die mathematischen Vergleiche geben Ergebnisse. Da kann es unterstützen in einer Unmenge von zeitfressenden Aufgaben. Sie können Tendenzen darstellen, sie können Situationen simulieren, wo wir Handlungsoptionen ableiten, die wir als Menschen gar nicht so schnell machen könnten. Und deshalb ist es sehr wichtig für uns. Deshalb interessiert mich das. Ich bin nicht der Techniker, ich verstehe vieles von KI, aber ich bin derjenige, der versucht, die Ängste der Menschen, die dafür verantwortlich sind, in Neugierde umzuwandeln, damit sie Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Gegenwärtig sind in der kleinen und mittelständischen Industrie, in der Hospitality, ungefähr 30%, die erst KI anwenden, zögerlich. Aber es gibt viel mehr und wir könnten viel mehr tun.
Das stimmt wohl. Sind dir in deiner beruflichen Laufbahn beratungsresistente Führungskräfte begegnet und wie bist du mit denen umgegangen?
Das ist eine ganz interessante Frage, André. Die meisten Aufträge, die ich bekommen habe aus dem kleinen Mittelstand, aus Hotellerie, wurden ja von Leuten getätigt, die eigentlich verantwortlich für die Situation waren, die eigentlich zu ändern waren. Das heißt, die Führung eines Unternehmens ist ja für die Abfolge verantwortlich. Und da ist es eine sehr vorsichtige Vorgehensweise angesagt, wie kann ich diese Menschen sagen, gut, dass sie uns gerufen haben, bevor es schlimmer wird. Sie haben eben Mut bewiesen, diese Dinge aufzubauen. Ja, es gab aber auch Leute, die das nicht wollten. Wir kamen aus der zweiten, dritten Reihe, gesagt, Sie müssen mal zu uns kommen, hier läuft vieles schief, wir könnten viel besser sein, als wir im Moment sind, aber unser Chef will nicht. Mhm. Und wenn man mit dem Chef darüber gesprochen hat, dann hat er abgeblockt, weil er sich ertappt fühlte, weil er Angst hatte, sich zu offenbaren. Und viele Führungspersönlichkeiten, vielleicht auch Führungskräfte, wie du teilweise sagst, verstehen einfach nicht, dass sie eine Riesenchance haben, wenn sie mehr Freiraum lassen für die Mitarbeiter, wenn sie die Mitarbeiter befähigen, selbstbewusster ihr und sinnstiftender ihre Arbeit zu machen. Damit werden sie jedoch entlastet. Sie müssen ja nur die Leitplanken aufstellen, in denen sich die Fachkräfte und die Mitarbeiter bewegen dürfen. Und sie glauben, alles alleine machen zu müssen, alleine verantworten. Das überfordert diese Menschen. Das geht überhaupt nicht. Es kann keiner. Kein Hoteldirektor kann Architekt sein, Marketing Berater, HR-Berater, Koch, kann das, das geht überhaupt nicht. Er muss von allem etwas wissen, aber muss gute Leute haben, die ihn beraten, damit er Entscheidungen treffen kann. Und hier liegt es, ich sag mal, das alte Wort, Fachkraft, und wo eine Kraft auftritt, tritt immer eine Gegenkraft auf. Mhm. Das heißt, sie ziehen nie in die gleiche Richtung. Viele sagen, wir ziehen ja am selben Strick, aber nicht immer in die gleiche Richtung. Und da ist es immer wichtig, wer steht auf welcher Seite.
Ja. Du hast gerade gesagt, Wissen, also ich habe so verstanden, dass Wissen überall verfügbar ist. Also ja. Im Grunde genommen müsste man ja auch mal rekapitulieren, dass die heutige Führungskraft nicht mehr die einzige Wissensquelle ist für das Team. Im Grunde ist überall verfügbares Wissen vorhanden. Wie genau verändert denn das überall verfügbare Wissen den Weiterbildungsmarkt?
Der Weiterbildungsmarkt stockt noch sehr stark aus meiner Sicht. Wir haben noch nicht diese Chance genutzt, das Lernen neu zu denken. Wer nicht lernt, der schreibt bald Geschichte. Wir müssen einfach lernen und arbeiten, miteinander integrieren. Viele betrachten einen Workshop noch als eine Davonposition oder ein Käseseminar. Da schicken wir mal einen Mitarbeiter zum Käse- oder zum Weinseminar und dann hat er wieder seinen Jahresplan erfüllt. Nein, darum geht es nicht, sondern kontinuierlich Erfahrung auszutauschen, Wissen verbreiten, öffnen, Freiräume schaffen, damit untereinander die Erfahrung ausgetauscht werden kann. Das geht natürlich heute über Technik. Das ist unvorstellbar. In einer Firma hatten wir nur mal so in der Werkhalle Computer eingesetzt, die dann reinschreiben können, wir bekommen nächste Woche eine Maschine von dem Typ. Habt ihr Erfahrung damit? Und dann kam aus Uruguay eine Meldung, ja, wir arbeiten seit einem Jahr schon an so einer Maschine, da müsst ihr aufpassen bei den und den Dingen. Das heißt, diejenigen, die wirklich vor Ort arbeiten, am Point of Sale mit dem Gast, die wissen doch, worauf es ankommt. Und dieses Wissen versickert oder geht abends um 18 Uhr nach Hause.
Das klingt so ein bisschen nach Crowdwissen. Und wenn viele Köpfe zusammengesteckt werden, kommt da per se was Besseres raus? Ist Crowdwissen eine starke Methode oder ist das eine Erscheinung?
Es ist beides, glaube ich. Wir müssen versuchen, das nicht so weit auszuweiten, dass es verläuft, sondern wir müssen es versuchen zu kompensieren und daraus den Nutzen zu ziehen. Und wenn es uns gelingt, aus den vielen Ideen, die da entstanden sind oder die Erfahrungswerte, die wichtigsten drei Positionen zu übernehmen und die als Regelwerk, als Standard einzusetzen, dann haben wir was gewonnen. Wir dürfen es nicht ausufern lassen, wir dürfen nicht diskutieren, des Diskutierens willens und jeder konnte seine Meinung sagen, sondern wir müssen ja Ziele verfolgen. Und Ziel bedeutet, wir haben eine Aufgabe. Wir brauchen eine Lösung oder zwei Lösungen. Was führt uns am schnellsten dahin? Und deshalb ist es wichtig, dieses Wissen immer wieder zu bündeln.
Ja. Wir haben ja vor einigen Jahren gemeinsam einen Workshop für Bäckermeister in Berlin und Brandenburg durchgeführt. Damals ging es um die Zukunftsfähigkeit der Bäckereien. Ja, du hast damals die Methode World Café angewandt, was ich extrem spannend fand. Und im Grunde geht es ja bei dieser Methode auch um Crowdwissen. Beschreib mal kurz die Methode.
Man sitzt an den Tischen, man trinkt seinen Kaffee und isst vielleicht auch noch einen Keks dabei und hat auf statt einer Tischdecke eine vorgegebene Folie, wo drei Fragen draufstehen zu einem Thema. Und man diskutiert beim Kaffeetrinken zu dieser Frage und die wichtigsten Erkenntnisse werden notiert. Dann geht man zum nächsten Tisch und wechselt sozusagen die Themen, die Gesprächspartner und erhält damit einen sehr bunten Strauß an Erfahrungswerten. Und auch hier die Leute, die am Herd stehen, am Backofen, die wissen so viel. Die haben bloß keine Zeit, darüber zu reden. Man muss sie auch zwingen, sich an den Tisch zu setzen, den Keks zu essen und mit vollem Mund zu sprechen, ja, damit sie das loswerden. Und diese Erfahrungen werden dann ausgewertet, werden wieder kanalisiert und daraus werden bestimmte Ableitungen getroffen, die einem unwahrscheinlich helfen. In kurzer Zeit ganz viele Ergebnisse, viele Erfahrungen und es macht sogar Spaß.
Cool. Ich habe ja schon gefühlt in 1000 Workshops gesessen und wenn es den ganzen Tag Frontbeschallung gibt, stecke ich einfach irgendwann gedanklich aus. Wie kann man denn seine Workshop-Teilnehmer am besten bei der Stange halten?
Also die Workshops, die wirklich Erfolg haben sollen, müssen anders gestaltet werden. Natürlich muss es einen Impuls geben. Um was geht es heute hier? Was ist das Ziel dieser Diskussion? Wie wollen wir heute rausgehen? Vielleicht sogar mit einem offenen Ende. Man kann Ziele nicht immer bestimmen, das ist auch ganz wichtig. Wichtig ist aber, dass ich nach bestimmten Lernphasen, und das ist so zwischen 20 und 40 Minuten, das Mindset sich ändert. Dass jeder seinen Stuhl nimmt oder seinen Hocker sich anders woanders hinsetzt, einen anderen Blickwinkel hat, eine andere Sichtweise und dann auch zu einem anderen Thema agieren kann. Wichtig ist aber Interaktion. Nicht, dass es jemand von außen bringt, sondern intern natürlich ganz viel, gibt es so viel Wissende, so viel Erfahrungsträger und jetzt hat der Workshop-Moderator sozusagen das zu steuern, dass da das Beste rauskommt. Das ist der Workshop. Ja. Und da bedeutet es, und wir haben gerade in der Situation hier in einem neuen Ressort in der Nähe von Berlin eine Form, wo wir mit verschiedensten Möbeln ganz verschiedene Atmosphären schaffen können, damit die Leute eben auf dem Polster sitzen, auf einer Holzbank, im Sessel und damit auch ein gewisses Wohlfühlverhalten haben. Mhm. Und wer sich wohlfühlt, denkt anders nach. Der gibt anders frei von seinem, als wenn man sich unwohl fühlt und muss nur ständig jemand zuhören.
Kennst du den 9-Stunden-Stuhl?
Ja, den kenne ich. Und du wirst lachen, aber ich habe für dieses Ressort 360 Grad diese Workshop-Räume kuratiert und habe ganz oben angefangen mit dem 8-Stunden-Stuhl von Stocke und habe gesagt, ich sage das so mal jetzt ein bisschen platt, was in den Kopf rein muss, muss der Hintern zulassen. Hm. Und wenn der Hintern nach 2 Stunden hin und her rutscht, dann höre ich nicht mehr zu, was davon gesagt wird. Und da achten viele Einkäufer nicht drauf, weil sie auf den Preis gucken oder auf das Design. Aber wichtig ist der Stuhl. Und da gibt es heute sehr gute und sehr weniger gute. Und wichtig ist, die richtigen Stühle rauszunehmen, damit die auch 8 Stunden sitzen können. Ja. Und das ist das Entscheidende.
Ich fand das immer ein bisschen bedrohlich, ja, so diese 8- oder 9-Stunden-Stühle, dass man dann auf die Stelle sitzen
muss. Weil das ist natürlich auf der anderen Seite, ich habe vorige Woche einen ehemaligen Lehrling von mir getroffen, der ist jetzt kurz vor der Rente, der ist Ausbilder bei ABB und der sagt, mir geht's noch gut, ich kann noch 8 Stunden stehen. Ja. Das heißt, die arbeiten 8 Stunden im Stehen an Maschinenzentren und sind Ausbilder. Das ist wieder ein ganz anderer Beruf. Also auch diese Situation ist auch eine Situation, ne? Der hat keinen Stuhl, der darf da gar nicht sitzen.
Hast du eigentlich irgendwann vor, deine Memoiren aufzuschreiben und die witzigsten Geschichten aus deinen Seminaren und Workshops zu teilen?
Also man hat mir oft diese Frage schon gestellt. ob ich so die Erlebnisse aus der Hotellerie und aus den verschiedensten Coachings und Workshops mal erfasst habe. Ich habe immer gesagt, wer soll das lesen? Das ist sicherlich, sehr witzig, sehr spannend. Ja. Ich habe vor, über mein Leben ein Buch zu schreiben, damit meine Kinder, die irgendwann mal mich nicht mehr fragen können, dann das vielleicht mal nachlesen, wie habe ich damals meine Zeit in diesen Jahren verbracht. Um das raus. Da wird also der Beruf und auch solche Anekdoten werden dort auch mit drin sein, ganz klar.
Du bist ja in deinem Leben sicher schon unzählige Male zu Gast in Hotels gewesen. Und ich habe dich ja als extrem aufmerksamen Beobachter schon wahrnehmen können. Was sind denn in deinen Augen die elementarsten Fehler, die Hotels heute noch machen?
Dass die Hotels mit sich intern sehr stark beschäftigt sind, ihre Rollen und ihre Abläufe zu sichern und der Gast dabei ein bisschen außen vor steht. Das sind so meine Damen. Wenn man mit einem Auto zu einem Hotel fährt, im Brandenburger Raum gibt es ein Familienhotel, da sind wir mit Kindern hingefahren und da habe ich zu den Kindern gesagt, guckt bitte, ob ihr irgendwas seht, dass hier ein Familienhotel ist. Gibt es irgendwelche Ausstellungen, Anzeichen? Die sind dann auf die Toilette gegangen und haben gesagt, da kommen wir nicht ran als Junge, ne? Die sind zu hoch, die Toiletten. Mhm. Und so gab es verschiedene Dinge. Das heißt, was sie sein wollen und was sie sind, das ist oft eine Kluft dazwischen. Und hier ist es wichtig, dass sie das wirklich von sich auch führen. Ich habe einige Hotels in Österreich kennengelernt, wo ich sage, die leben das Hotel, die leben den Namen des Hotels, sie sind spitze in diesem Hotel. Man kann den jüngsten Azubi fragen, der kennt die Ziele, die bis zum Jahresende gebracht werden. Die kennt die 10 Regeln, wie der Gast betrachtet wird. Und das kann ich in Spitzenhotels manchmal auch, aber da kriege ich keine Antwort. Ja. Und das ist eben die Durchgängigkeit. Wie lebe ich dieses Hotel? Hotel ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Und wer dort arbeitet, der ist im Dienst eines Kunden, eines Gastes. Und das muss man spüren. Und das ist meines Erachtens in vielen Bereichen nicht. Da gibt es sicherlich Gründe, dass die Mitarbeiter schlecht behandelt werden. Da gibt es Gründe, dass die Mitarbeiter nicht qualifiziert genug sind. Da gibt es Gründe, dass die Mitarbeiter vieles nicht dürfen. Ich habe hier Hotels in Berlin kennengelernt, wo das Housekeeping weggucken muss, wenn Gäste über den Flur kommen, die dürfen nicht gegrüßt werden und solche Dinge. Das war ja so eine Anweisung. Ja. Und alles diese Dinge gibt es. Ja, das Housekeeping ist eines der wichtigsten Personen. Wenn jemand ins Bad geht und da das nicht sauber, dann ist es schon erledigt. Ja. Also muss ich doch die Wertschätzung dieser Mitarbeiter haben. Und dieses wird nicht gemacht. In großen, in kleinen Hotels sehe ich das anders. Familiengeführten Hotels ganz besonders gut. Und ich glaube, wir müssen mehr, wobei ich auch sagen muss, viele Gäste bewegen sich auch nicht gut in der Hotellerie. Die denken, sie können sich dort bewegen und wie die Vandalen. Das sind Ausnahmen, aber leider gibt es das auch. Mhm. Ja?
Ich kann ja verraten, du bist 75 Jahre alt. Wenn du die Möglichkeit in die Zeit zurückzureisen hättest, in welches Alter würdest du denn zurückreisen und was würdest du dem Lutz von damals mitgeben?
Also wenn man mit dem Wissen von heute das so sieht, ich fand die 70er, 80er Jahre ganz spannend bei mir. Also wo ich angefangen habe, beruflich tätig zu werden. Ich bin ja in die Pädagogik gekommen, ohne dass ich es wollte. Das war also auch eine Entscheidung. Ich wollte eigentlich zur See fahren, aber dann habe ich eine Frau kennengelernt und blieb an Land und habe dann eben Maschinenbau und Pädagogik studiert. Die Zeit war gut. Mein Vorgesetzter hat mir gesagt, frag nicht, mach. Und dadurch hatte ich freie Bahn davon und ich konnte meine neuen Bereiche, die ich dort aufgebaut habe, und das war die Aus- und Weiterbildung von Leuten aus dem Werkzeugmaschinenbau, konnte ich entwickeln, projektieren. Ich hatte Leute mir an Land gezogen. Ich habe innerhalb von wenigen Monaten meinen Bereich um 30 Jahre verjüngert im Durchschnittsalter und habe dort ganz viel zugelegt. Das war freies Arbeiten. Das hat Spaß gemacht. Mit dem Wissen von heute würde ich sagen, ich hätte mehr Intoleranz mit der Toleranz an den Tag legen müssen, mehr Konsequenz zeigen, mehr beharren auf diese Dinge. Ich war dort auch mitunter sehr kulant, vielen Sachen gegenüber, nicht Kollegen, sondern Situationen. Das würde ich heute anders machen. Ich würde stringenter durchgehen, stärker in der Durchsetzung und beharrlicher in der Situation, das Ziel zu erreichen. Das wäre so mein Punkt.
Spannend. Wir haben eine Rubrik in dem GM Cocktail Podcast. Vier Schlagworte und ein Statement dazu. Gen Alpha.
Die Generationen, die nach uns kommen, haben das Recht zu rebellieren. Die haben das Recht, andere Dinge anders zu machen. Die sind anders aufgewachsen, haben eine andere Umgebung. Und wir als Alte haben nicht das Recht, ihnen das zu verbieten. Wir müssen versuchen, mit ihnen zusammenzukommen. Hier ist es wichtig, dass wir unseren Einfluss geltend machen, Gutes zu bewahren, aber Neues zuzulassen. Und da gibt es zwischen beiden Generationen Konflikte. Die sind nicht schlecht, man muss sie nur sauber austragen. Und das wird von beiden Seiten oft ignoriert oder auf dem falschen Weg gemacht. Das hindert uns eigentlich, diese bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Feedback-Kultur.
Eine ganz wichtige Geschichte. Man muss im Unternehmen Fehler zugestehen, eine Fehlerkultur, Feedbackkultur. Jeder muss aufgeklärt sein, aber das darf keine Einbahnstraße sein, also vom Management zum Schichtarbeiter, sondern es muss in beide Richtungen gehen. Aber nach Prinzipien, die keinen Menschen verletzen, sondern weiterhelfen. Also ein kreatives Feedback, ein positives Feedback. Trotzdem kann man sagen, und ich kann immer die Plus-Minus-Plus-Methode nur anwenden, gut anfangen, du bist ein teurer Mitarbeiter für uns. An dieser Stelle hast du mich enttäuscht. Ich hoffe, du schaffst es bald, das wieder wettzumachen. Ich möchte das Vertrauen nicht verlieren. So in dieser Form.
Ja, klingt schön. Handschrift.
Ich habe vor kurzem erschreckenderweise gelesen, dass Vertreter einer Jugendorganisation in NRW die Schreibschrift abschaffen wollen in den Schulen, weil sie glauben, dass sie nur noch mit Tasten sind. Tasten und Schrift. Die Schrift ist nicht nur wichtig für uns Menschen. Als Pädagoge sagt man von der Hand in den Kopf. Das heißt also, das, was ich schreibe, setze ich ja am Kopf nieder. Die Augen vertiefen das mal, ist die Wiederholung und wir lernen dabei. Handschrift zeugt vom Charakter. Alles auf der Welt wurde bisher beschrieben, der Buchdruck, die Übersetzung der Bibel, das waren wunderbare Sachen und KI oder Computer lassen es heute nicht weg. Es ist schlimm, wenn wir nur noch mit Tasten arbeiten. Ich selbst arbeite viel mit Bleistift und skizziere mit Mindmap meine ersten Ideen, bevor ich ransetze. Ich bin traditionell, viele um mich herum staunen immer und sagen,
jetzt holt er schon wieder einen Zettel raus.
Und die tippen nur ein. Ja. Aber ich durchdenke bei jedem Federstrich schon die Situation. Und ich glaube, das ist angelernt, ja. Ich will das nicht finde das nicht falsch, wenn jemand sagt, ich nehme den Rechner. Auch da kann man Mindmap machen und so weiter. Glaube aber, dass sie wenigstens 10 Finger beherrschen und sich auf das wirkliche Inhalt konzentrieren, sondern sie konzentrieren sich auf die Tasten. Und damit vergeben sie eigentlich gewisse Potenziale, die wichtig sind zum Nachdenken.
Denkzettel,
das kann positiv wie negativ betrachtet werden. Ein Denkzettel ist, was man sich in einem Spiegel steckt, ich muss daran denken, damit ich das nicht vergesse. Oder es gibt mir jemand einen Denkzettel und sagt, oh, da hast du dich falsch verhalten und ich sollte mal das überdenken, wie mein Verhalten war. Ich glaube, beide Formen sind wichtig heutzutage. Einmal für mich selbst, woran muss ich denken, mache ich mal ein Skript. Oder der Denkzettel. Wenn mir jemand einen Denkzettel verpasst, dann ist es sicherlich berechtigt. Und ich muss darüber nachdenken und muss eigentlich das Gespräch suchen, damit ich für mich klarkomme, warum hat er mir das gesagt.
Du bist ja jemand, der häufig bekannte Denker zitiert. Mich würde mal interessieren, was sind denn so deine Lieblingszitate?
Also, es ist eine komische Situation. Ich ging eine Zeit lang in eine Comenius-Oberschule. Und Comenius hat 1600 und noch was in seiner Didaktik Magica geschrieben. Also Komenski war ein polnischer Pädagoge. Geschrieben, alles, was man zeigen kann, soll man zeigen. Alles, was man riechen kann, soll gerochen werden. Alles, was man anfassen kann und so weiter. Also die didaktischen Prinzipien der Bestimmung, dass man nicht frontal arbeitet, sondern mit Lebenden oder mit Gegenständen. Das finde ich zum Beispiel ein tolles Zitat. Dann eins von Leonardo da Vinci, der sagte, zuhören zu können bedeutet, außer den eigenen auch das andere Gehirn anderer zu nutzen. Das ist zum Beispiel auch so ein Zitat, was ich hervorragend finde.
Hat ja auch ein bisschen mit Achtsamkeit zu tun, ne?
Also ja,
bei allem, was man tut, auch daran zu denken, es gibt da auch jemanden gegenüber, der das aufnimmt.
Und das ist zum Beispiel ganz stark an die Führungspersönlichkeiten gerichtet. Wenn jemand eine Idee hat und eine Sache, dann kann der oft der Chef sagen, das kann ich ja gar nicht für mich verkaufen, das hat der ja gesagt. Aber das ist doch toll, wenn er Leute in seinem Kreis hat, die über sowas sagen und mitdenken. Das Mitdenken ist entscheidend. Wenn ich Mitarbeiter habe, dann müssen die mitdenken und mitarbeiten. Ein weiteres Zitat finde ich von Albert Einstein interessant. Der sagt, es ist Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das passt heute, glaube ich, in die eigene Zeit, weil wir uns sehr stark damit beschäftigen, sich nicht zu verändern, anstatt viel Kräfte einzusetzen, viel Energie einzusetzen, sich zu verändern, was notwendig ist. Nicht des Willens der Veränderung, sondern was notwendig ist der Veränderung. Und da hat er meines Erachtens sehr gut diesen Spruch rausgebracht.
Letzte Frage. Was verbindest du mit rational?
Ich habe rational kennengelernt durch deine Präsentation in einem Hotel, wo du uns eingeladen hast.
Das war schon viele Jahre her.
Das ist viele Jahre her.
Das war
im
Arc Hotel John F., glaube ich.
Genau, genau. Berlin, ja. Da habe ich festgestellt, wie man in einer technischen Einheit verschiedene Dinge zeitgleich machen kann auf unterschiedlichen Vorgaben und fand es eben spannend, diese Multisensorik einfach kennenzulernen. Dann habe ich zum Beispiel bei dem Workshop mit den Bäckern wurde das ja moderiert und auch gezeigt und wir haben das nutzen dürfen, wie man damit relativ schnell für die Snackpausen Dinge herstellt, die schmackhaft sind, gut aussehen und die Technik hat sich weiterentwickelt. Ich habe in meinem Lieblingshotel in Österreich in der Küche mit dem zwei Haubenkoch mich unterhalten dürfen und der auch von der Rationaltechnik sehr begeistert ist und wir haben an den Geräten gestanden und ich habe einen ganz tollen Sales Manager von Rational kennengelernt, den André.
Oh.
Und der mit einer Inbrunst nicht Technik verkauft, sondern Nutzen verkauft. Und das ist so wichtig, dass man nicht Produkte verkauft und sagt, da habt ihr was Besseres als das, was ihr bisher hattet, sondern ihr habt da einen Nutzen gegenüber euren Kunden. Der Kunde wird zufriedener sein. Und das ist genau das, was verkauft sein muss.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir für deine Projekte, für deine vielen Projekte alles, alles Gute und freue mich, immer mal wieder von dir zu hören und Kontaktpunkte zu dir zu haben. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Rational und Frank Siebold.
Exklusiv auf Hospitality Pioneers.